At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, ui, ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat?
Oh,
dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin für diese Ausgabe wie immer nicht alleine. Ihr hört ihn vielleicht schon, unser treuer Freund der Ventilator.
Hallo.
Ist immer fleißig mit dabei. Genau, jetzt kann er sogar schon sprechen. Demnächst mache ich einen Podcast nur noch mit dem Ventilator. Und neben dem Ventilator lachen zum einen der gute Markus.
Hallo.
Achso, nee, Mist. Das war jetzt dumm. Das schneiden wir raus.
Hi.
Hallo Markus. Und Julius.
Ja.
Welcome back irgendwie so.
Ja, ne? Wirklich. Ich war schon ewig nicht mehr hier. Schön, dass ich mal wieder da sein darf, kann, was auch immer. Das hat sich einfach ewig nicht ergeben. Irgendwie, ne? Selbst bei Deadpool und Wolverine, da war ich im Urlaub.
Ja. Ja, du hast dich immer gedrückt.
Bei Marvel ist ja noch meine letzte Bastion hier immer gewesen.
Ja.
Das DC bringt einfach keine Filme raus.
Beim originalen Crow solltest du auch da sein, aber da hast du dich auch gedrückt.
Da habe ich mich gedrückt, genau.
Erst nächstes Jahr dann wieder DC.
Ja, genau. Das geht dann nächstes Jahr, dann wird mein Podcast.
Genau, das ist Julius. Bevor wir gleich anfangen, hier noch kurz der Hinweis, diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ganz so exklusiv und originell sind wir in diesem Podcast diesmal gar nicht, weil wir haben es ja jetzt schon so ein bisschen andeuten lassen. Wir reden heute über zwei Filme, nämlich zum einen die Fortsetzung von Beetlejuice, zu dem es schon einen wunderbaren Podcast gibt, mit jemandem auch, der in so einer Podcast-Runde das erste Mal Beetlejuice geguckt hat.
Ich weiß
gar nicht mehr
wer das war.
Nee, wir nennen keine Namen. Und dann hatten wir auch zuletzt nochmal über The Crow gesprochen, wo auch irgendjemand zum allerersten Mal The Crow von 1994 gesehen hat. Aber auch da ist mir der Name jetzt entfallen.
Aber der war so cool, dass er sich dann auch alle anderen Teile
genau, das war ein cooler Typ auf jeden Fall. Und diese Woche starten ja zu Beetlejuice die Fortsetzung Beetlejuice und das Remake zu The Crow. Und da haben wir gedacht, okay, sind wir mal verrückt, den Originalfilm geben wir jeweils ein Podcast und diesen Remake und Fortsetzung, die kriegen nur einen gemeinsamen Podcast.
Schon crazy.
So, da Julius jetzt aber lange nicht da war, lehnen Markus und ich uns jetzt erstmal so ein bisschen zurück. Und Julius, fangen wir mit Beetlejuice an. Das jetzt schon mal vorweg, weil ich glaube, bei Beetlejuice sind wir uns relativ einig. Ich glaube, bei The Crow wird es nachher wesentlich interessanter.
Ich glaube, die Richtung ist auch ähnlich, aber zumindest nicht ganz
deswegen
so.
Deswegen ist so das vielleicht mal als Teaser. Aber erstmal, Julius, wie stehst du denn zum Original Beetlejuice?
Finde ich großartig. Essen wirklich.
Vielen Dank dafür. Okay,
und jetzt weiter.
Musik an. Tschüss.
Ja, aber Musik ist ein gutes Stichwort. Tatsächlich ein absolut fantastischer Score von Danny Elfman, der mit Tim Burton schon so einige Male zusammengearbeitet hat und so einige tolle Kompositionen auch da sich ausgedacht hat.
Da zum ersten Mal wahrscheinlich, oder?
Keine Ahnung, keiner.
Ich weiß gar nicht, ob die bei Pee-Wees großes Abenteuer.
Nee, ne? Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber ich glaube fast nicht.
Und halt einfach ein wahnsinnig witziger, unterhaltsamer, durchgeknallter Fantasy-Komödie und halt eben auch da schon mit einem ganz, 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 ganz tollen Michael Keaton als die Titelfigur. und halt irgendwie so einfach so ein ich kann nicht behaupten, dass ich den Film schon als Kind gesehen hätte oder irgendwie so mit dem aufgewachsen bin, aber als ich ihn halt irgendwann vor ein paar Jahren dann mal nachgeholt habe, war das auf jeden Fall einer, der mir sofort sehr, sehr ans Herz gewachsen ist.
Ja, ja. Das schafft er irgendwie, ging mir ja auch, du hast ja bestimmt unseren Beetlejuice-Podcast gehört.
Natürlich, aber jede Nacht, seit ihr den veröffentlicht habt.
Ging mir auch erstaunlicherweise so, also dass ich den wirklich total abgefeiert habe, obwohl ich ihn jetzt erst so spät nachgeholt habe. Das funktioniert wirklich immer noch, super, toller Film. Ja.
Und wie stehst du zu The Crow von 94?
Tatsächlich ähnliches Phänomen, habe ich auch nicht damals gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass ich den schon irgendwie in meiner Schulzeit gesehen hätte, sondern auch irgendwann vor ein paar Jahren nachgeholt.
Du durftest ja früher mal nichts gucken.
Ja, tatsächlich. Das habe ich, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal hier erzählt im Podcast. Und es ist einfach so ein Film, wo ich dann auch sofort wusste danach, okay, ich weiß genau, warum das halt einfach so ein Kultfilm ist, halt immer noch so gilt. Und es gibt ja natürlich auch, klar, das spielt auch die tragische Entstehungsgeschichte mit dem Tod von Brandon Lee bei den Dreharbeiten eine Rolle und so, aber es ist halt auch einfach wirklich so ein Film, der so einen ganz bestimmten Nerv trifft und halt auch so eine ganz bestimmte Zeit irgendwie und so eine ganz bestimmte Stimmung irgendwie einfängt. So dieses 90er-Jahre-Grunge- Gothic-Feeling mit dieser, und die Schminke und die Kostüme und die Musik, und dann sitzt er da irgendwie auf dem Dach und spielt E-Gitarre und so. Das ist halt einfach so, selbst wenn man damit nicht irgendwie aufgewachsen ist, so wie ich, und das nicht irgendwie sowas ist, was man durch die Nostalgiebrille so ein bisschen verklärt betrachtet, das ist halt einfach was, wo ich sofort gemerkt habe, okay, es ist irgendwie so ein ganz besonderer und zu Recht verdienter Kultfilm.
Ja, da haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen, aber ich sehe das ähnlich. Und da ist natürlich auch die Frage, braucht man dazu denn ein Remake oder nicht? Darüber reden wir gleich.
Eine Neuverfilmung.
Ja, dazu kommen wir dann.
Das ist ja immer das, wohinter man sich dann am ehesten verstecken kann.
Ja, aber genau, wie braucht man zu Beetlejuice eine Fortsetzung? Ist ja
das ist Fallung. Die gute Frage, und damit würde ich mal sagen, steigen wir jetzt bei Beetlejuice ein. Ein Film, der gefühlt 36 Jahre hat auf sich warten lassen.
Ja.
Und zu dem, was ich gar nicht so richtig wusste, ist ja zwei unterschiedliche Projekte schon im Vorfeld gab, nämlich einmal Beetlejuice in Love, wo es ein Drehbuch 1990 gegeben hat, schon als die erste Fortsetzung zu Beetlejuice, wo es irgendwie darum geht, dass ein Typ vom Eiffelturm fällt und dann halt in der Unterwelt bei Beetlejuice landet und Beetlejuice sich daraufhin dann an seine Verlobte ranmacht. Was aber dann irgendwie als Skript auch gekippt wurde. Und dann gab es ja den Film, den ich, glaube ich, sogar noch viel lieber gesehen hätte, Beetlejuice Goes Hawaiian, wo die Familie Dietz aus dem Originalfilm nach Hawaii zieht und da so ein Hotelresort aufbauen soll. Aber das passiert natürlich genau auf irgendeiner heiligen Grabstätte, und dann kommt da so ein Geist hervor und macht alle wütend. Und Beetlejuice, irgendwie, ich glaube, der große Clou war denn, dass Beetlejuice so einen Surfwettbewerb mit Hilfe von Magie gewinnen muss.
Oh je.
Und jetzt stellt euch mal bitte vor, also Michael Keaton als Beetlejuice, so auf so einem Surfbrett, so à la Point Break, so.
Ne, ich weiß nicht.
Das hört sich ein bisschen nach Jump the Shark an. Ne?
Das hätte er bestimmt auch gemacht.
Ja,
also da. Nee.
Dann doch lieber das Legacy-Sequel, was wir jetzt bekommen
haben. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, also, dass sie sich ein bisschen Zeit gelassen haben, nochmal drüber nachzudenken. Nochmal 1500 Nächte drüber zu schlafen, nee, das reicht nicht.
Ja, und jetzt sind wir beim Legacy-Sequel quasi angekommen. Wir haben immer noch Lydia Deetz, gespielt von Winona Ryder, die mittlerweile eine Art Ghost Hunter-Show im Fernsehen hat, weil sie kann ja Geister sehen, und ihre Stiefmutter Delia Deetz, hier dann auch wieder gespielt von Catherine O'Hara, ist mittlerweile so eine noch größere Performance-Art-Künstlerin geworden. Sie war ja schon im ersten Teil so eine Künstlerin. Und es passiert dann halt, dass Vater Deetz stirbt. Was nicht in irgendeiner Form damit zusammenhängt, dass Jeffrey Jones im wahren Leben ein sehr verachtenswerter Mensch geworden ist. Das wollen wir mal einfach so im Raum stehen lassen. Googelt es, wenn ihr nicht wisst, was ich meine. Ich muss es tatsächlich auch googeln.
Ja, ich war mir auch nicht sicher. Ich war mir auch nicht mehr sicher, was da genau war. Ich hätte jetzt auch gedacht, der wäre vielleicht schon tot, aber ist er halt nicht.
Nee, das ist eine andere Sache. Naja, okay, auf jeden
Fall. Wird das dann in so einer animierten
Stop-Motion-Szene? Ja, genau.
Die Figur wird nicht totgeschwiegen.
Genau, sie wird nicht totgeschwiegen, wie gesagt, aber sie stirbt quasi dann hier für den Film. weswegen halt Lydia und Delia wieder zusammenkommen und eben auch die Tochter von Lydia, nämlich Astrid, gespielt von Wednesday-Darstellerin Jenna Ortega, die halt irgendwie so ein bisschen auch die neue Muse von Tim Burton zu sein scheint. Und dann wird's sehr, sehr wild, weil Beetlejuice, auch wieder gespielt von Michael Keaton, bekommt es mit seiner Ex-Verlobten Dolores zu tun, gespielt von Monica Bellucci. Gleichzeitig haben wir jetzt natürlich auch unterschiedliche Leute, die dann wieder auf das ganze Beetlejuice-Thema aufmerksam werden, und das Chaos ist vorprogrammiert.
In allen Welten.
In allen Welten, in allen der Untoten und der Nichttoten und wie auch immer.
Mhm.
So, komische kurze Einleitung zu Beetlejuice.
Ja, das haut schon hin.
Wie war es denn bei euch? Habt ihr euch erstmal auf den Film gefreut oder wart ihr eher so, na, braucht kein Schwein?
Ach, ich meine, das mit diesen Legacy-Sequels ist ja jetzt irgendwie so ein bisschen schon so ein Trend, der sich, also vielleicht sollten wir uns nochmal kurz sagen, also wir meinen damit einfach Fortsetzungen, die, weiß ich, so 20, 30 Jahre später noch gedreht werden und wo halt dann irgendwie so die hauptsächlich von diesem Nostalgiefaktor halt irgendwie leben. Und das ist dann irgendwie so ein Trend, der sich in Hollywood gerade sehr breit macht und irgendwie schon sich fast so ein bisschen überholt manchmal oder so. Aber ehrlich gesagt, so dadurch, dass das jetzt so lange gedauert hat und dass halt eben die Leute alle von damals wieder dabei sind und dass das irgendwie auch in den Trailern schon nach einer ziemlich amüsanten Sache aussah, war das jetzt zumindest nichts, wo ich gedacht habe, oh Gott, Gott, bloß nicht, sondern ich meine, dafür bin ich jetzt nicht groß genug Beetlejuice oder stark genug Beetlejuice-Fan, dass ich mich seit Wochen darauf freue. Aber ich habe mich auch nicht davor gefürchtet.
Ja, ich war bis vor einer Woche auch noch relativ gleichgültig, bis ich den ersten Teil halt gesehen hatte. Also ich fand den Trailer ganz lustig, aber hatte halt jetzt keine Berührungspunkte mit dem Original. Und dachte mir so, ja, könnte aber sein, dass Tim Burton mal wieder was Cooles abliefert. Gut, viele sind auch Wednesday-Fans, da weiß ich jetzt nicht. Aber also gerade bei den Filmen ist es ja so ein bisschen im Sande verlaufen in den letzten Jahren. So seine große Klasse. Und deswegen hatte ich mich so erst aus Burton-Sicht eher drauf gefreut. Und als ich dann das Original gesehen hatte, hatte ich dann doch mehr Bock, weil ich habe im Podcast ja auch viel erzählt, dass diese Welt einfach so toll ist. Also dass ich einfach mir gewünscht hätte, da noch länger drin zu bleiben. Ist die Frage, ob das halt dann immer auch so sinnvoll ist oder ob es gerade das Gefühl ist, was man sich eher behalten soll, also dass man dann nicht viel mehr noch irgendwie ausschlachtet oder so oder zu viel noch eine Schippe drauflegt, sondern genau dieses Gefühl am besten beibehält, dass man sich mehr wünscht, aber nicht mehr bekommt. Aber ich dachte, trotzdem kann es nicht schaden. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da und deswegen hatte ich nach dem ersten Teil durchaus Bock, also habe mich schon drauf gefreut. Zumal dann auch so die ersten Stimmen so durchkamen und so, dachte ich so, ach, da hat es vielleicht mal jemand geschafft mit so einem Legacy-Sequel.
Obwohl ich gebe mittlerweile echt nicht mehr so viel auf diese ganzen Artikel, die ersten Stimmen zu.
Nee, wenn so, wenn so,
weil man merkt ja dann doch häufiger, dass es dann irgendwie.
Das ist eine komplette Maschinerie.
Ja, genau.
Naja, man muss ja da auch unterscheiden. Also jetzt diese ersten euphorischen Twitter-Stimmen, wo die Hälfte irgendwie dann eingeladene Fans sind oder Influencer von diesen Premieren oder so, das ist natürlich was, worauf man nicht viel geben kann, aber wenn dann wirklich die richtigen Kritiken reinkommen und so und da man auch sieht, die Leute waren geil und unsere kamen dann auch schon und so.
Ja, und die Kollegen waren in Venedig bei der Weltpremiere.
Genau, und da hat man dann schon gute Sachen gehört und dann dachte ich so, ja.
Ich muss auch sagen, ich war auch so, ich glaube, mir hätte dieser Film auch nicht egaler sein können, so, also ich liebe das Original, finde ich es wirklich immer noch ein absolut fantastischer Film, aber ich habe jetzt auch nicht 36 Jahre lang hier gesessen und gedacht, oh mein Gott, wann kommt endlich
die ganze Zeit in der Ecke so vor und zurück.
Ja, genau so. Ja. Nichts anderes mehr gibt es in meinem Leben. Und interessanterweise muss ich sagen, sobald der Film losging und du noch so diesen Flug über dieses kleine Städtchen hast, wo ja auch der Originalfilm anfing und du auch so diese Melodien von Danny Elfman sofort hast, im Kopf hast, so, ich war sofort wieder drin irgendwie. Das war so ein Schalter irgendwo so umgekippt und dann so, ah ja, okay, das ist Beetlejuice.
Das ist so ein einfacher Move, aber das ist quasi auch der Top Gun 2 Move. Du kopierst komplett den Einstieg, ohne den Film noch richtig losgehen zu lassen, kopierst du komplett den Einstieg mit der gleichen Musik, fährst genauso über die Stadt und so und ging mir dann genauso.
Also, eigentlich auch was sie schon in den Trailern und im ganzen Marketing sehr gut hinbekommen haben, dass sie halt dann genau an dieses Gefühl oder an diesen Geist des Originals irgendwie angeknüpft haben. Ja. Siehst du, was ich da gemacht habe? Ja, nice. Ziemlich gut.
I see what you did there. Ja, ne, das fand ich gut und tatsächlich dann auch so, die Einführung nochmal von Lydia, das jetzt gerade auch, dass man so sieht, dass sie da diese Show jetzt hat.
Ja, im Grunde das gemacht, was ihr Vater so vorgeschlagen hat, dieses ganze Ding auszuschlachten.
Genau, ne? Genau, ja, das fand ich irgendwie ganz charmant und ich muss auch einfach sagen, ich finde es cool, dass Winona Ryder und Catherine O'Hara auch wieder zurückgekommen sind, weil ich sag's nur so, also ich hätte auch verschmerzen können, wenn man irgendwie gesagt hätte, die spielen jetzt doch nicht mehr in dem Film mit, sondern wir gehen nur noch auf die Tochter von Lydia und ihre Mutter ist irgendwie nicht mehr da. So, ich glaube, wenn sie Michael Keaton, Beetlejuice umgecastet hätten, das wäre nicht ganz so gut gekommen. Aber bei den anderen hätte ich es, glaube ich, irgendwie eher noch verschmerzen können. Aber wie die Figuren dann an sich so eingeführt werden, fand ich alles sehr charmant. Gerade
die beiden sind halt immer noch super. Also
ja, die haben auch so einen guten Banter miteinander. Also wie die sich trotzdem immer noch... Du merkst so, ja, so ein bisschen angenähert haben sie sich, aber immer noch irgendwie auch nicht so richtig. Und das geht ja dann auch die nächste Generation weiter, weil Astrid und ihre Mutter Lydia können sich ja auch nicht riechen. Fand ich ganz sweet. Das Einzige, was mir so ein bisschen zu sehr Wednesday war halt die Einführung von Astrid Dietz, weil sie ja dann da auch noch auf so einem Schulcampus in so einem Internat da rumläuft. Also hätte wirklich nur gefehlt, dass sie komplett in Schwarz gekleidet
ist.
Sie
ist ein bisschen die Außenseiterin und die wird von den Schulzicken irgendwie. Genau. Und am Schluss gibt es noch eine Tanzszene, das können wir auch schon mal sagen.
Ja. Nee, aber ich war auch genau das Gefühl, was der Anfang irgendwie hervorgerufen hat, sich auch durch den Film sonst durchgezogen, weil der auch sonst sehr auf Oldschool halt ausgelegt ist. Also ohne jetzt, ich fand das auch irgendwie erstaunlich organisch. Also es wirkte, obwohl es jetzt so viel später war, wie eine relativ organische Fortsetzung, nicht so plump fanservice-ig wie bei vielen anderen Legacy-Sequels. Irgendwie hat sich das sehr organisch ergeben und ich fand das jetzt zwar jetzt nicht so in die Fresse, aber es war halt einfach genau in dem Vibe von dem Original auf eine schöne Art und Weise.
Als hätten sie die ganzen Kostüme und Sets noch irgendwo im Schrank gehabt und einmal abgestaubt wieder rausgeholt.
Genau, ja. Genau. Und ohne das groß zu modernisieren, sondern wirklich auch mit so alten praktischen Effekten vor allem und so, das war wirklich cool.
Da war ich ja tatsächlich am meisten überrascht, dass Tim Burton wirklich auch nochmal sich selbst kopiert.
Ja.
Und das ja auf gute Art, weil wir haben ja schon gerade eben versucht, so ein bisschen zu gucken, ja, wann war denn so gefühlt der letzte wirklich gute Tim Burton-Film, der auch sich nach Tim Burton angefühlt hat. Und ich weiß nicht, für mich ist es, glaube ich, Big Fish. Und der kam auch schon vor 18 Jahren oder so in die Kinos. Ja. Ich weiß es nicht mehr.
Ja, bei mir war es halt Sweeney Todd, der ganz kurz danach, glaube ich, war. Ne? Ja. Und deshalb, der ist 2007. Also.
Und jetzt hier einfach zu sehen, dass wir wirklich so einen Mix haben aus, Julius hat es ja schon gesagt, so die Geschichte, wie Papa Dietz quasi umkommt, wird so durch Stop-Motion-Knetfiguren irgendwie erzählt und auch diese ganzen Sachen im Jenseits, in der Wartehalle des Jenseits. Das ist genau das, was du aus dem vorherigen Film kennst, nur jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen mit neuen Figuren, die irgendwie auf andere Arten und Weisen gestorben sind und dann wird ja noch ein bisschen was erweitert mit dem Soul Train.
Ich frage mich übrigens, fällt mir jetzt gerade ein, wie wäre dann wohl der Typ da unten im Jenseits gelandet, der vom Eiffelturm gesprochen ist?
Der wäre einfach nur so ein Fladen gewesen.
Ich wollte sowieso vorhin sagen, ich meine, dieses Jenseits wirkt ja relativ klein. Ich habe mir das jetzt immer so vorgestellt, als wären das so verschiedene Abschnitte vom Jenseits. Das ist halt das, was so für die Region da quasi so ist, von den Leuten, die da sterben. Also das ist jetzt quasi, wenn jemand in Frankreich stirbt, einen anderen Abschnitt vom Jenseits kommt. Weil das ist ja halt immer die gleiche Ecke so und das wirkt halt jetzt nicht gerade groß. Deswegen dachte ich so, wie machen sie denn das, wenn Leute von woanders herkommen? Deswegen weiß ich gar nicht, wie das so mit diesen anderen Ideen funktioniert hätte. Und auch Beetlejuice trotzdem da auftaucht, aber okay. Ja. Nee, aber dann haben sie auch wieder schön eingefangen, dieses Jenseits. Ohne, das ist so fast einer der wenigen Punkte, die da, wo Potenzial liegen gelassen wurde für mich, ohne groß was Neues, Originelles zu machen. Die machen zwar ein bisschen mehr von allem, aber es ist schon sehr das, was man von damals kennt. Also und damals war es halt wirklich so überbordende Kreativität, das ist halt wirklich Tim Burton total explodiert. Er war hat sich richtig so empfohlen als das, was er, wofür er danach bekannt wurde. Und hier ist es mehr oder weniger mehr vom Gleichen. Es ist sehr charmant, sehr schön, coole Variationen von den Sachen, die man kennt, aber es ist jetzt nicht nochmal so eine kreative Explosion wie damals.
Ja, außer dass sie jetzt so ein bisschen mehr auf Bob eingehen.
Ja, das erweitert ja im Grunde auch.
Genau, es ist halt auch nur irgendwie so eine Erweiterung und Das ist, finde ich, und da finde ich, kann ich mal vielleicht schon so meinen ersten Kritikpunkt auch noch zusätzlich zu dem irgendwie so ein bisschen mit einbringen. Ich finde, gerade auch dieses ganze Unterweltthema, da hast du gemerkt, so dieser Film hat eigentlich gefühlt so Ideen für drei Filme,
ja.
Pack die in einen Film und dementsprechend werden bestimmte Sachen super schnell abgefrühstückt. Nehmen wir nur mal Dolores, also die von Monica Bellucci gespielte Ex-Verlobte, die hier durch einen dummen Zufall jetzt wieder zum Leben erweckt wird und dann auf Rache sind. Und da gibt es hier zum Beispiel auch, was ich sehr cool fand irgendwie eigentlich, so eine Rückblende, in der Beetlejuice auf Italienisch erzählt, wie er damals Dolores kennengelernt hat.
Also, aber und nicht nur auf Italienisch, sondern komplett im Stil von so einem italienischen Horrorfilm aus den 50ern.
Ja. Und dann auch mit Untertiteln so, dass wir auch noch mitkriegen, was geredet wird. Wo ich dachte, ja cool, wie geil ist das denn so? Und dann hast du aber am Ende des Tages nicht viel von Monica Bellucci in diesem Film gesehen. Ja. Also sie taucht immer irgendwie so zwischendurch mal so für gefühlt 30 Sekunden auf, damit irgendwer mal wieder wegrennen muss und A schreit. Aber ansonsten war es das. Und ich finde, das zieht sich für mich dann durch den ganzen Film. Weil wir haben zum Beispiel, wen ich auch fantastisch eigentlich fand, Willem Dafoe, der einen toten Schauspieler spielt, der hier dann einen Kopf spielen möchte und halt so ein bisschen im Jenseits quasi der Polizeichef ist und da diese ganzen Sachen aufklären möchte, weil im Zusammenhang mit Dolores gibt es halt auch viele tatsächlich tote Geister und sowas alles.
Auf eine ähnliche Art und Weise offenbar gestorben wie Brandon Lee, wenn man so will. Weil, offenbar erzählt er, dass er die Stunts immer selber gemacht hat und dann ist wohl eine Granate, die eigentlich eine Attrappe sein sollte, wohl wirklich hochgegangen.
Genau. Und auch ihn fand ich, das war viel zu kurz. Dann gibt es ja irgendwann auch noch, bekommt ja Jenna Ortegas Charakter ja auch noch so eine
einen Handlungsstrang
mit so einem Jungen, den sie da im Dorf in diesem kleinen Städtchen kennenlernen. Und das war mir alles viel zu viel.
Ist es ohne Frage. Also tatsächlich ist Monica Bellucci dafür das allerbeste Beispiel, weil wenn man wirklich streng ist und wenn man wirklich das sich genau anschaut, ist die Figur eigentlich komplett überflüssig für den Film. Spielt keinerlei Rolle, außer dass sie halt immer mal wieder zu sehen ist und hat irgendwie so ein bisschen Zeit frisst. Und so ist es eigentlich mit den anderen Sachen auch. Man hätte eigentlich aus allen von diesen drei Sachen, die du jetzt gerade angeschnitten hast, quasi einen Plot für Beetlejuice 2 stricken können. Stattdessen sind halt irgendwie alle und noch mehr Sachen da drin. Und so bleibt halt irgendwie alles so ein bisschen beliebig oder halt zumindest so ein bisschen oberflächlich, wenn man, je nachdem, wie schwer das halt irgendwie gewichtet wird.
Wir haben ja auch Justin Theroux noch gar nicht erwähnt, der hier den Partner von Lydia Dietz spielt. Also ja, das ist einfach coole
der
Schauspieler.
Auch wirklich toll ist, der auch eine Menge Spaß macht und so, aber halt dann irgendwann auch aus dem Film dann halt irgendwie verschwindet und so und
Ja, es wirkt halt wirklich ein bisschen so, als hätten sie sich einige Ideen einem angestaut, einfach über die Jahre, die sie jetzt noch versucht haben, da reinzubauen.
Zumindest der Eiffelturm-Typ nicht da,
oder? Ja, oder wenigstens eine Surf-Sequenz.
Wobei stimmt, immerhin, ich meine, das ist ein Surfer-Dude, ist auf jeden Fall.
Oder? Ja, stimmt, der kommt dann noch, ja.
Als eine Anspielung.
Ja, ich bin da so ein bisschen im Zwiespalt. Ich gebe euch an sich recht, das führt in Story-Hinsicht viel zu nichts von diesen Sachen, leider. Aber ich will es auch nicht so ganz missen, weil da jeweils so Elemente drin sind, die echt cool sind. Also die für coole Gags sorgen, für coole Figurenmomente. Also gerade die ganze Willem Dafoe-Geschichte hatte ich fast so ein bisschen auch Grim Fandango-Vibes. Das ist ja so eins meiner Lieblingsspiele, einfach so eine Krimi-Geschichte im Jenseits und so. Das ist schon echt
also
richtig cool gewesen.
Also Willem Dafoe hat wahnsinnig viel Spaß und macht wahnsinnig viel Spaß.
Genau, macht total Spaß. Monica Bellucci, gerade der erste Auftritt, ist auch echt richtig cool. Genau, es wäre natürlich noch geiler, wenn man das besser in die Story hätte einbinden können. Wenn das da gerade am Ende, ich hatte die ganze Zeit schon gehofft, weil das jeweils die Einführung waren ziemlich cool und dann hat man eben das Gefühl, das spielt jetzt keine Rolle mehr und ich dachte, ja, aus irgendeinem Grund muss es ja drin sein, vielleicht kriegen sie am Ende nochmal die Kurve und versuchen es zwar da einzubauen, aber im Grunde hättest du auch drauf verzichten können.
Ja.
Deswegen, also aus Story-Sicht kriegen sie das leider nicht so gut eingebunden, das fand ich auch schade, aber ich hab's trotzdem gern in dem Film.
Ja, das genau, also es macht alles trotzdem Spaß und das ist dann wirklich eher so ein Gemecker auf wirklich hohem Niveau, dass man, wenn man jetzt irgendwie was finden möchte, dann findet man auf jeden Fall auch was, worüber man sich beschweren kann oder so, aber eigentlich macht der Film die ganze Zeit über so viel Spaß, dass das eigentlich auch nicht wirklich ins Gewicht fällt.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, weil ich meine, dieses Thema Legacy-Sequels, das haben wir ja gefühlt überall und ich glaube, so ein 80% der Fälle regt man sich dann am Ende doch nur auf, weil es wirklich nur so auf dieser Nostalgieschiene herumreitet. Aber bei dem Film ist es jetzt tatsächlich so, dass ich auch wirklich Spaß hatte, weil du auch gemerkt hast, die Schauspieler hatten auch alle Spaß. Ja. Und ja, Michael Keaton ist natürlich auch älter geworden, er hüpft jetzt nicht mehr ganz so frivol durch die Gegend und seine Zoten sind nicht mehr ganz so unanständig wie noch im ersten Teil.
Obwohl so ein paar Sachen dabei, ja, aber, so von wegen Soulsucker und so, da dachte ich mir auch so, ja, ah, da war gut. Ich überrascht so aus heutiger Sicht. Ja,
das ja, ich habe mich aber ehrlich gesagt auch gefragt, das ist ein gutes Stichwort, was für eine Altersfreigabe hat denn der Film bitte?
Also in USA ist PG-13 tatsächlich, ja.
Aber
und das Original ist halt PG. Das finde ich auch.
Gut, das war ja wirklich noch eine andere Zeit.
Aber, ja, war eine andere Zeit, aber trotzdem, wenn du dir das heute anguckst, finde ich auch krass.
Also, ich meine, da läuft die ganze Zeit ein Typ rum, dem der halbe Oberkörper abgebissen
wurde. Ja, es war auch erstaunlich.
Oder das Blut aus der Aorta.
Es war erstaunlich blutig, auch spätere Szenen.
Es kann doch nicht sein, dass der Film wirklich ernsthaft
diese ganze, ohne jetzt das zu große Spoiler, aber diese ganze Baby-Szenen, die so fast an Braindead erinnert haben, da haben wir so, wow, okay, krass. Also das hätte ich auch nicht erwartet. Und das hat mich dann auch, solche Sachen haben mich auch positiv überrascht, gerade aus heutiger Hinsicht.
Und ich meine, unter dem Gesichtspunkt, dann sehe ich auch wirklich einige von diesen Beetlejuice-Sprüchen dann schon auch ganz schön, das sind halt so gerade so doppeldeutig genug, dass halt die Eltern, wenn sie Glück haben, haben es die Kinder gar nicht mitbekommen. Und müssen
ja,
sich da
genau
erklären,
so ist es halt, ja.
Warum, was das eigentlich bedeutet mit dem Soul-Sucking, was das auch bedeuten könnte.
Nee, aber das war ja so ein bisschen meine Befürchtung. Also einerseits hatte ich halt befürchtet, dass Michael Keaton das nicht mehr so gut reißen kann. Und es stimmt, wie du sagst, er ist nicht mehr ganz so dynamisch unterwegs, so nicht mehr ganz so peppig und irre wie damals. Aber er hat das schon noch drauf. Ja, also er ist schon noch voll in der Rolle drin und verkörpert das super. Ja, und das Feeling ist auf jeden Fall
halt da. Eben auch das genau auch dazu beiträgt, dass man sich das einfach nicht wirklich wie so ein billiger, okay, wir verdienen jetzt hier mal noch ein paar Millionchen Nummer anfühlt, sondern halt wirklich einfach auch, man merkt, dass eigentlich alle, die da jetzt dran beteiligt sind und auch damals schon dran beteiligt waren, eigentlich Spaß und Bock darauf hatten, das nochmal zu machen.
Ja, und es fühlt sich jetzt auch nicht wie was an, so nach dem Motto, oh, nach dem Erfolg von Wednesday schnappe ich mir meine Hauptdarstellerin von da, pack die jetzt hier
Autoren
rein,
auch tatsächlich.
Um halt so die ganzen Wednesday-Fans jetzt einfach in meinen Film zu locken. So.
Es hat sicherlich eine Rolle dabei gespielt, würde ich jetzt gar nicht ausschließen. Dass das.
Nein, aber der Film fühlt sich halt nicht so danach an, weil ich finde schon noch, es ist ein Film, wo du als Fan des Originals ja auch super viele so kleine Easter Egg-Sachen findest, sei es die ganzen Kunstgegenstände von Delia, die irgendwo immer nochmal wieder aufploppen oder sowas. Aber du kannst den Film, finde ich, auch glaube ich, ganz gut gucken, wenn du den Originalfilm gar nicht gesehen hast. Also es erklärt sich durch alles, wie es eingeführt wird, ja doch relativ gut, was so los ist.
Und ja, also bei so vielen Legacy-Sequels. Also an sich funktioniert der auch eigenständig, aber profitiert natürlich vom Original. Aber ja, also ich denke auch, dass der, egal wie man es jetzt zu Wednesday steht, muss man dem Riesenerfolg dankbar sein, dass Tim Burton das wahrscheinlich so realisieren konnte, wie er das jetzt machen konnte. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht der Fall gewesen. Wie gesagt, die Autoren, die Wednesday-Macher haben ja auch das Drehbuch hier geschrieben. Die ja eigentlich auch ganz ordentlich immer dabei. Die haben ja auch Smallville damals gedacht, Shannara Chronicles, glaube ich, noch Into the Badlands auch. Also die haben schon ein paar coole Sachen gemacht. Die hat er ja mit rübergeholt und ich denke, wie gesagt, viele Sachen hätte er wahrscheinlich nicht so durchbekommen, hätte er nicht diesen Erfolg im Rücken gehabt.
Ja, und das erklärt sicherlich dann teilweise auch, warum der Film halt eben so ein bisschen faserig ist oder so ein bisschen chaotisch teilweise, weil natürlich halt dann wahrscheinlich Jenna Ortega zwar gesagt, okay, ich mach mit und dann hat das wiederum dafür gesorgt, dass das irgendwie grünes Licht bekommen hat, aber dann hat sie halt auch gesagt, okay, dann will ich auch meinen eigenen Handlungsstrang und dann, ne, und so halt so, also ohne dass ich jetzt irgendwas Wissen zu hinter den Kulissen hatte, aber das kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass das halt irgendwie so dann der Entstehungsprozess halt irgendwie war und das halt alles dann neben der Tatsache, dass man halt eben seit 36 Jahren oder was, 34 Jahren Ideen sammeln konnte.
Trotzdem, weil da hätte ich wenigstens so eine Post-Credit-Scene gern gesehen, wie Beetlejuice einfach irgendwo lang surft.
Kommt dann im dritten Teil.
Mit dem Sandwurm. Ja, das ist jetzt eine Frage. Hättet ihr jetzt noch Bock auf den dritten Teil?
Also ich meine, ja, das hat einfach schon so viel Spaß gemacht und hat jetzt sich irgendwie so unverkrampft irgendwie angefühlt, dass ich da, würde ich mir schon angucken, ob in Beetlejuice,
wenn es sein muss.
Ja. Also, weil
es mal, muss ich ja eigentlich noch Beetlejuice.
Ja. Also es wird tatsächlich auch so einige Male wirklich so ein bisschen mit dem Zaunfall gewunken in so eine Richtung, wo dann, wenn es dann irgendwie heißt, es ist halt, wenn man den Namen dreimal nennt ne, und so und dann passiert was wirklich richtig Verrücktes und so, wird irgendwie gesagt und dann am Schluss gibt es auch noch so ein paar mini kleine Andeutungen, wie es irgendwie weitergehen könnte. Also was ich jetzt nicht brauche, das habe ich tatsächlich vorhin schon gedacht, irgendwas, was du gesagt hast, ich brauche jetzt nicht, ich will jetzt bitte nicht irgendwie eine Spin-off-Serie, wo es dann irgendwie um die Unterwelt geht und wieder irgendwelche Fälle verwaltet werden oder irgendwie wie Willem Dafoe.
Willem Dafoe bekommt seine eigene Netflix-Serie.
Nee, ich glaube nicht mal das. Also so viel Spaß, der hier auch gemacht hat, nee. Also irgendwie, ich will jetzt nicht irgendwie die Unterwelt jenseits Behörden bei ihrer täglichen Arbeit oder so, aber irgendwie in ein paar Jahren nochmal so ein Beetlejuice 3 oder sowas würde ich mir schon
angucken. Ja, also Beetlejuice muss schon dabei sein. Also ich
Michael Keaton am Rollator dann so.
ich hätte tatsächlich voll Bock. Das gleiche Gefühl wie nach dem ersten Teil. Also das ist zwar nicht mehr ganz so fresh, nicht mehr ganz so originell, nicht alle Pointen zünden so wie damals, aber die Welt ist noch so reich an Potenzial, ich würde mir das auf jeden Fall noch angucken. Aber darf dann eben nicht nochmal 36 Jahre warten, sonst wird Michael Keaton schwierig. Also ohne Michael Keaton gucke ich mir das auch nicht an.
Naja, also ich bräuchte es gar nicht mehr. Also ich fand es schön, dass man das jetzt irgendwie nochmal hat und dass sie es tatsächlich auch nicht irgendwie verkackt haben, wie es ja dann häufiger einfach auch mal passiert. Aber dann jetzt wird es mich auch reichen.
Das ist, also, wird es mich reichen? Das ist der Grund auch, der eher dann dagegen spricht. Also dadurch, dass es jetzt so gut funktioniert hat, habe ich eigentlich Angst, dass es beim nächsten Versuch dann nicht mehr so gut klappt. Das wäre so ein Punkt, wo ich denke, dann vielleicht auch nicht. Aber ich hätte noch mehr Bock auf diese Welt. Aber sonst, wenn nicht, ist auch okay, dann gucke ich mir halt die schönen beiden Teile immer wieder an. Auch gut.
Ich glaube, wir werden da nicht drum herum kommen, dass es noch einen dritten gibt. Wollte gerade noch mal was nachgucken nebenbei. Deswegen hatte ich gedacht, ihr redet noch ein bisschen länger.
Die Prognosen sind ziemlich gut. Ne?
Ja, genau, das ist nämlich die Sache. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen, deswegen gucke ich gerade.
Die Zahlen habe ich auch nicht genau im Kopf, aber ich habe gelesen, das ist schon.
Der läuft ja jetzt schon in den USA seit einer Woche dann quasi, ne? Wenn dieser Podcast hier rauskommt.
145 Millionen zum Start.
Ach genau, ist sogar schon Start. Wow.
Weltweit. Ja. Und das ist halt echt schon eine Hausnummer. Ich glaube, das Original hat winzig wenig Geld damals eingespielt, wie 8 Millionen oder sowas. Selbst mit Inflation und sowas, das ist halt echt eine andere Hausnummer.
Ist immer die Frage, wie teuer der jetzt war, ne?
Bestimmt auch nicht, der hat bestimmt nicht 200 gekostet.
Das kann ich mir nämlich auch nicht vorstellen.
So Richtung.
Ich
und,
auch,
also,
das ist ja wahrscheinlich auch für Tim Burton mal gut, dass er jetzt wieder so auch im Kino
und ich meine,
wieder so
einen Alice im Wunderland hat mehr auch als 1 Milliarde eingespielt.
Ja, gut, der erste, ja.
Ja, der erste, genau.
Den zweiten hat er nicht gemacht, aber der zweite war ja schon.
Aber klar, also ich wahrscheinlich, jetzt sind lauter so Interviews aus Venedig gekommen, wo alle beteuert haben, nein, auf keinen Fall, nicht umsonst hat das jetzt 36 Jahre gedauert und so.
Aber haben sie bei Joker damals auch gesagt, nein,
wir haben keine Ideen.
Bei Joker 2 hat sie es auch gesagt.
Ja, genau.
Mal gucken. Aber der wird auch nicht so erfolgreich. Aber ich glaube, ziemlich sicher wird das ja offenbar hier ein großer Hit. Und dann, so sind halt einfach leider die Gesetze in Hollywood. Dann wird es sicherlich ein paar Jahre dauern vielleicht und so. Machen alle noch mal was anderes zwischendurch. Und dann,
wie gesagt, zu lange nicht. Michael Keaton ist 70, glaube ich, ne?
Ja, aber der ist auch noch so.
Ja, das stimmt. Ich würde ihn auch nicht auf 70 schätzen.
Der ist wie guter Wein. Ne?
Sieht ganz so aus, ja.
Was würdet ihr denn geben? Was würdet ihr punktetechnisch verteilen oder sternetechnisch?
Bei 3,5 war ich jetzt.
Ja?
Sehr guten, 3,5. Spaßigen 3,5. Ja,
ich auch.
Seltene Einigkeit
hier. Harmonie, bevor gleich der große Krieg hier losgeht.
Genau. Und damit haben wir Beetlejuice abgefrühstückt.
Guckt ihn euch an, der macht Spaß.
Tatsächlich noch wirklich mit viel Liebe, Freude und Einigkeit. Das wird sich jetzt ändern. Weil
ich weiß auch gar nicht, ob sich das so doll ändert, aber zumindest bin ich da genau.
Also die Einigkeit wird sich schon mal hart ändern.
Zumindest die Wertungseinigkeit.
Und ich bin gespannt, wie ihr mir das jetzt hier alles erklären wollt. Weil jetzt reden wir über The Crow.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3. Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Den neuen Film von Rupert Sanders, wo es für mich schon anfängt, weil ich finde, das ist einfach kein guter Regisseur. Ich finde, du merkst, dass er aus der Werbung kommt. Er kann schöne Bilder machen, aber er kann keine guten Filme. Also weder Snow White and the Huntsman fand ich wirklich gut, noch das Ghost in the Shell Live-Action-Remake, jetzt hier halt sein...
Hat er noch was anderes gemacht
außer den beiden? Nee, das waren tatsächlich, und jetzt kommt er mit The Crow um die Ecke, das Remake, mit Bill Skarsgård, a.k.a. Pennywise the Clown, in der Hauptrolle als Eric Draven und FKA Twigs.
Da geht's ja schon los. Rolle, da muss man gleich skeptisch werden, wer so heißt.
In der Rolle von Shelley. Und das Thema ist genau das gleiche. Die beiden sind schwer verliebt, werden dann umgebracht. Hat leider diesmal nichts irgendwie auch nur einen Ansatz mit Halloween oder der Nacht zu Halloween zu tun.
Und nicht mit Mietproblem oder was es auch immer gab damals. Ja, das war damals, das hatten wir, glaube ich, in unserem Podcast erwähnt. Aber es war ja ziemlich aktuell im Grunde auch aus heutiger Sicht. Es war ja irgendwie so eine Mietgeschichte mit ihrer Wohnung und so. Das war
und genau, die beiden sterben und Eric wacht aber irgendwie in einer Zwischenwelt auf und ihm wird quasi vor die Wahl gestellt, so okay, wenn deine Liebe stark genug ist, dann bekommst du die Kräfte der Krähe, um zu rächen, was dir genommen wurde und vielleicht kannst du damit ja auch dann deine Geliebte wieder zurückholen.
Soweit so bekannt.
Mhm. Ja, also ich sag's so, auf YouTube war meine Überschrift schlimmer als Borderlands.
Das wäre ja schon was heiß.
Und ich bleibe bei dieser...
Ist Borderlands nicht dein Film des Jahres?
War bis zu dem Zeitpunkt, aber so unter dem Flop-Film. Jetzt wurde das tatsächlich leider Gottes von The Crow abgelöst.
Also, die Verzweiflung steht dir ins Gesicht.
Ja, also und vor allen Dingen, ich habe mich so schon während des Films gefragt, wer hat denn das bei der Trailer-Kampagne versaut? Weil die Trailer suggerieren uns ja wirklich so eine Art John Wick mit Fantasy, weil viel so Action, cooler Typ mit einem langen schwarzen Mantel, der jetzt hier mit Schwert und Waffen irgendwie anderen Waffen durch die Gegend sich metzelt.
Naja, ich weiß nicht, ob das versaut, würde ich das eigentlich, das ist ja klassische Schule, man verkauft den Film als etwas, von dem man glaubt, dass es mehr Leute sehen wollen, als es dann tatsächlich ist.
Aber wenn du dann halt einfach im Kino eine Stunde lang dir die beschissenste Liebesgeschichte angucken musst, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe, dann, also ich konnte schon irgendwann nicht mehr ruhig sitzen, weil du hast halt dann Bill Skarsgård und FKA Twigs, die hier jetzt irgendwie...
Ich kann auch erklären, warum die so heißt. Ich habe mir die Origin-Story von ihrem Namen angeguckt.
Oh, na dann, hau rein.
Die heißt Twigs, hat sie sich genannt, weil sie so toll mit den Fingern knacken kann.
Ich hoffe, das hat das Mikro auch gut aufgestanden.
Ja, das habe ich sogar gehört. Das wird
schon passen. Deswegen wurde sie wohl so genannt oder hat sich dann so genannt, aber dann hat irgendeine andere Künstlerin oder so ein Duo, die sich The Twigs nennen, gesagt, ist nicht so cool, wenn du dich so nenn dich mal anders. Und dann hat sie ein FKA davor gesetzt und da wurde vermutet, dass es Formerly Known As heißt und sie hat gesagt, nee, das sind einfach nur Buchstaben, die ich irgendwie cool fand, wenn die zusammen sind. Das als Origin Story zu dem Namen.
Geil.
Aber wenn so ein Name schon kommt, dann bin ich erstmal, das ist Quatsch, aber ich bin erstmal schon ein bisschen, so wie damals hier, wie hieß der, Sticky Fingers, der Blade in der Blade-Serie gespielt hat. Ich so denke, wer Sticky Fingers heißt, ich weiß nicht, ey.
Ja. Auf jeden Fall, die beiden finden sich in einer Rehabilitationsanstalt wieder, weil sie ist geflüchtet vor jemandem, hat sich von der Polizei festnehmen lassen wegen Drogenbesitzes und er sitzt da eh schon drin und
hat eine kaputte Kindheit und schwieriges Leben hatte.
Die finden sich halt beide irgendwie cool. Dann fällt ihm auf einmal ein, ach du, weißt du, unten im Keller ist ein Fenster immer offen, da können wir rauslaufen. Also brechen sie dann aus, haben viel Sex, haben viel Alkohol, haben viel Drogen, haben viel Dancy-Dancy.
Viel Liebe.
Und
offenbar.
Geben uns dann so verheißungsvoll schwermütige Sätze wie,
sagen,
wenn es dir schwerfällt, mich zu lieben. Liebe mich noch ein bisschen mehr.
Das ist auf jeden Fall der Anwalt auf den schlimmsten Satz des Jahres.
Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, welcher 12-jährige Angsty-Teen hat dieses Drehbuch geschrieben? Und wer hat Bill Skarsgård und FKA Twigs irgendwelche Arten von Anweisungen gegeben oder irgendwie geglaubt, dass die auch nur ansatzweise eine Chemie miteinander haben? Ich habe es nicht gesehen.
Ja.
Also es sind ja ein paar Sachen.
Ja, jetzt müssen wir erstmal.
Ich lehne mich zurück.
Es ist tatsächlich, ich glaube, sie versuchen halt einfach mit dieser schwülstig melodramatischen, ultraromantischen, je nachdem, wie man es nennen möchte, Liebesgeschichte halt eben so ein bisschen den Geist des Originals einzufangen. der ja durchaus auch so eine melodramatische Note hat. Oder also nicht nur eine Note, ein starken Aspekt ist ja davon. Das ist halt einfach auch man kann es halt auch irgendwie, man könnte auch das prätentiös oder irgendwie albern oder komisch finden, aber es funktioniert halt da irgendwie. Die Mischung geht einfach auf.
Ja, beim Original brauchen die aber nur 5 Minuten.
Ja, genau. Ja, und na gut, das ist nochmal eine andere Sache. Und hier funktioniert es halt einfach nicht, ob es jetzt an der Chemie der beiden Stars liegt, ob es daran liegt, dass es einfach alles ein bisschen zu platt geschrieben ist oder irgendwie so. Also ich fand es auf jeden Fall nicht ganz so schlimm. Ich fand irgendwie das so okay, einige ganz, ganz süß irgendwie die beiden teilweise auch zusammen. Aber es hört halt spätestens zu dem Punkt auf, wenn halt dann wirklich diese Zitate alle noch zigmal wiederholt werden, es ständig solche Echo-Momente gibt, wo halt das irgendwie nochmal so auf der Tonspur nochmal, gerade dieser eine Satz mit dem Love Me Harder, if I'm ever hard to love, love me harder.
Ja, genau, da denkst du schon, der Satz ist schon so schlimm, dann wiederholen die den so. Ja.
Und da gibt es noch so Mini-Flashbacks die ganze Zeit, die wirklich so überflüssig sind. Das Dümmste,
den man schon hatte, ja.
Das war, wo er dann den Mantel sich holt. Den man vorher schon mal gesehen hat, also dann wirklich nochmal kurz dazu zurückblenden. Ach stimmt, der hat den Mantel damals angehabt, als sie miteinander rumgemacht haben.
Das ist wirklich, wo du merkst, der Film glaubt, dass du komplett blöd bist.
Auch das ist natürlich aber nichts, was es nicht in anderen Hollywood-Filmen auch gäbe.
Ne? Aber hier finde ich es halt nochmal so, weil es mir doch auch scheißegal, ob diesen Mantel schon vorher anhatte.
Bei dem Mantel ist es wirklich, ne, es ist wirklich völlig Wuppe, warum er den nicht anzieht. Das reicht, das sieht, weil er halt cool aussieht, der Mantel und so, ne. Genau, also deswegen sehe ich das Problem mit der Romanze zwar, aber ich habe es halt längst nicht so schlimm empfunden. Ich habe allerdings sehr oft mitbekommen, dass gerade du und Eve, der neben dir saß im Kino, neben mir sehr, sehr gelitten habt die ganze Zeit.
Und einige andere auch. Die sind halt auch einfach so hölzern. Also das ist, ich musste so ein bisschen an diese herrlich unerotische Erotik-Szene zwischen Carrie-Anne Moss und Keanu Reeves in Matrix 2 denken, wo du auch das Gefühl hast, okay, da lieben sich gerade zwei Roboter.
Und das bekommt, aber da sollte es vielleicht ja so sein.
Ja, und hier sollte es, und du hast ja was Schönes gesagt, Markus, im Original kriegen sie das halt irgendwie in so 2 Minuten und 3 kleinen Rückblenden irgendwie hin, weil mir einfach gesagt wird, ja, die haben sich super geliebt, er wollte sie heiraten und dann passiert irgendwas Schlimmes. Und weil wir ja vorhin schon, glaube ich, Julius war es, der gesagt hat, es ist ja kein Remake, es ist eine Neuverfilmung. Und das Interessante ist ja, der Comic baut ja diese Liebesstory tatsächlich viel, viel mehr aus. Zwar auch immer mehr so in Rückblenden, dass du immer wieder so aus der Handlung rausgenommen wirst und dann hast du nochmal irgendwie so 10 Seiten, wie die sich so in der Badewanne lieben und keine Ahnung was, und dann kriegst du dazu noch ein schweres, melodramatisches Gedicht von Baudelaire daneben so rangeklatscht, sodass du das dann auch richtig fühlen kannst. So, das ist, glaube ich, wahrscheinlich eher dann auch so der Ansatz für diesen Film gewesen. Aber noch, und ich, wenn sowas gut ist, gucke ich das auch gerne. Aber ich glaube halt nur, dass sehr, sehr viele, die in diesen Film gehen werden, einfach deswegen schon Höllenqualen leiden müssen, wenn sie sich das ansehen. Und ich weiß, ich habe damals, als der erste Trailer rauskam, den bei mir auf Insta geteilt. Und ganz viele Leute haben geschrieben, Sebastian, hör doch auf rumzumeckern. Sieht doch cool aus, so ein bisschen John Wick und so. Und wenn du mit der Erwartung, mit der Erwartungshaltung einfach reingehst, du wirst halt einfach hart enttäuscht.
Gibt es tatsächlich gar nicht so viel Action, ne?
Ja.
Das ist, ja, muss man schon so sagen.
Ja, so. Nee, also wie gesagt, am Ende sind wir uns irgendwie einig, bloß in unterschiedlichen Härtegraden, sage ich mal. Also Liebesgeschichte ist wirklich der große Schwachpunkt. Es ist genau das eingetreten, was wir auch, glaube ich, im Podcast im Original ein bisschen befürchtet hatten. Also ich finde grundsätzlich den Ansatz von dem Film insgesamt recht löblich und auch gut, dass die wirklich, die machen eigentlich wirklich was komplett Eigenes draus. Ja. Also es ist ja in dem Sinne echt kein Remake. Die tun sich keinen Gefallen damit, dass sie die Figuren gleich nennen. Eigentlich ist es wie bei den Fortsetzungen, dass es einfach ein komplett neues Gespann ist. Die hätten die ruhig anders nennen können. Das ist einfach ein neuer Teil für mich.
So wie man sich auch allgemein keinen Gefallen tut, halt ein Neuverfilmung oder Remake oder was auch immer von so einem Kultfilm.
Ja, das ist sowieso. Halt immer das sowieso, genau. Immer aber eine Idee, auf jeden Fall. Aber dann wenigstens halt so, finde ich, dass sie wirklich was komplett Eigenes draus machen. Was dann nur funktioniert und nicht, sei erstmal dahingestellt. Aber das finde ich erstmal cool, dass die wirklich versuchen, auch ein bisschen die Mythologie auszubauen. Das war, fand ich, auch noch ein paar stärkere Szenen. Aber diese, und dass sie dann eben wirklich die Zeit nutzen, das hatten sie vorher schon gesagt, wo wir so ein bisschen skeptisch wurden, dass sie wirklich die Zeit nutzen, um diese Liebesgeschichte auszubauen. Und das funktioniert gar nicht, weil, also ich, ich hatte ja auch so als Punkt vom Original, ich fühle das halt auch nicht, deswegen sind mir die Figuren relativ egal, also die Liebesgeschichte ist für mich auch egal, aber die wird halt nicht so ausgewalzt.
Ja.
Und da hast du hier das Potenzial, dass du dich wirklich für die Figuren interessierst, nutzt die Zeit oder wendest die Zeit dafür auf, aber nutzt sie eben nicht, um das wirklich greifbar zu machen. Und dann bringt es halt auch nichts. Ne? Du machst fünfmal so lang die Liebesgeschichte, weil oder reicht ja nicht, und hast am Ende trotzdem das gleiche Gefühl wie beim Original und hast dann total Zeit verschwendet.
Oder halt nicht mal, oder nicht mal das gleiche, wenn du halt irgendwie das Original richtig gut findest. Dann.
Ja, genau, also das Original ist ja trotzdem viel cooler, aber die Liebesgeschichte war mir da auch egal. Also deswegen, der hat halt andere Stärken.
Aber der Film hat da ja auch gesagt, mir ist die Liebesstory auch egal. Sie ist nur ein Grund dafür, um zu sagen, er will
das ist halt der Punkt. Ne? Wenn du es machst, dann musst du es halt gut machen und das hat der Film leider überhaupt nicht, hat halt überhaupt nicht geklappt. Aber dann wiederum die andere Hälfte, da habe ich schon so ein paar Sachen gefunden, die mir gefallen haben, weil gerade, das klingt dann immer ein bisschen makaber, gerade die Gewaltspitzen fand ich krass. Ich wusste nicht, wie hart der Film ist. Also der ist schon allein, auch es muss gar nicht unbedingt immer blutspritzig, allein die Tötungsszene fand ich richtig grausam. Da hat es bei mir irgendwie zusammengezogen und das hat er schon geschafft. Also das ist manchmal so wirklich ein bisschen so Schläge in die Magengrube.
Ja, und nicht nur das, sondern halt irgendwie, das finde ich tatsächlich halt eben auch, es ist halt nicht nur Gewalt zum Selbstzweck oder irgendwie zum irgendwie einer makabren Unterhaltung oder sowas, sondern es wird halt eben tatsächlich auch so ein bisschen einfach mal konsequent drüber nachgedacht, wie ist das eigentlich, wenn so eine unsterbliche Person irgendwie auf Rachefeldzug geht. Ne? Und das heißt dann halt eben auch, okay, er kann zwar Schmerzen empfinden, er kann zwar nicht sterben, aber er kann Schmerzen empfinden und dann kann die Bauchdecke aufgeschlitzt werden, dann muss er sich halt seine Gedärme wieder reinstecken.
Das tat dann auch mir so ein bisschen weh.
Also, und das ist zum Beispiel auch ein krasser Gegensatz zu Deadpool und Wolverine, wo wir so eine ganz ähnliche Sache eigentlich haben und halt aber die beiden halt quasi so Gummipuppen sind, die sich die ganze Zeit irgendwie mit ihren Schwertern durchstechen und das macht halt überhaupt nichts, außer dass so ein bisschen Blut spritzt, ein bisschen CGI-Blut und das ist hier wirklich eine ganz andere Hausnummer an eindringlicher und irgendwie
deswegen hat man das
Schmerzen beim Zusehen Schmerzen
hat man das schon gefühlt und das fand ich auch einen coolen Ansatz und ja, gleichzeitig hat das natürlich den Spaß so ein bisschen rausgetrieben, ne? Also du hast nicht den Spaß und Wahnsinn so vom Original, das ist halt, aber das soll eben auch so sein. Also die versuchen so ein bisschen den Spaß, weiß nicht, durch die Gewalt für manche vielleicht so wieder reinzudrücken, so wie er sich seine Gedärme reindrückt. Im Grunde ist es halt so eine Emo-Show und das ist ein Ansatz, kann man mögen oder nicht. Ich finde das löblich, dass es halt ein komplett anderer Ansatz ist und
auf jeden Fall,
da waren so ein paar Momente dabei, gerade bei den Action-Szenen und Gewaltspitzen, die ganz cool waren. Obwohl die Action insgesamt leider nicht so, die ist manchmal ein bisschen behäbig. Also gerade so der Showdown, der mir eigentlich gefallen hat, weil da auch ordentlich geschnetzelt wurde, da habe ich zumindest so ein paar Schauwerte gehabt, wo ich da mehr davon von dem Film und kürzt halt die Liebesgeschichte. Ja,
das hat so ein John Wick.
Aber John Wick so light so ein bisschen. Wie gesagt, die Choreografie ist nicht annähernd so gut und so.
Nein,
und
das ist halt nochmal brutal.
Nicht so dynamisch und behäbig, aber es ist trotzdem die Gewalt spüre ich halt und das war was mich dann schon immer wieder so hat aufhorchen lassen, nachdem ich die Liebesgeschichte halt fast einschlafen lassen wollte.
Markus hat es gesagt, kann man mögen oder nicht. Nicht schlimmbar oder nicht. Für mich war halt irgendwie das, die Gewaltspitzen war irgendwie nett. Was ich halt blöd fand, gerade auch so ein bisschen im Vergleich zum Original. Hier sind es halt einfach nur irgendwelche namenlosen Henchmen, die irgendwie auf die Fresse kriegen. Im Original. Und da hatten wir auch in unserem Podcast schon drüber gesprochen, die Figuren sind jetzt nicht krass ausgearbeitet. Du hast diese vier Volldeppen, die halt in der Nacht auf Halloween da losziehen, eine Frau vergewaltigen und sie und ihren Partner umbringen. Die müssen halt getötet werden und über die kommt man dann zum Hauptboss. Hier erstmal, was war das für ein komischer Hauptboss, den wir hier haben, der jetzt irgendwie so versucht, so übernatürlicher Quatsch zu sein mit, ich habe einen Deal mit dem Teufel gemacht und sowas alles. Dann hast du so die tatsächlich vielleicht noch interessanten Figuren, zum Beispiel diese seine blonde rechte Hunter, diese Frau,
Marion,
wo ich dachte, okay, krass, vielleicht kriegt die auch nochmal irgendwie eine coole alles gar nichts.
Vor allem die Figur fällt auch komplett in sich zusammen. Die wird halt irgendwie am Anfang noch so eingeführt als irgendwie so eine eiskalte Killerin und dann wird sie irgendwie immer inkompetenter und immer ängstlicher und immer weniger. Und am Schluss sitzt sie irgendwie noch so, bitte töte mich nicht. Oder irgendwie
und alles, was du dann hast, sind halt wirklich, und da war es mir dann halt wirklich zu sehr so dieses John Wick-mäßige, jetzt kommen halt hier Haufen Henchmänner angelaufen und die musst du kaputt schnetzeln. Ich muss ja dazu sagen, das ich fand ja diese Opernsequenz, die so ein bisschen natürlich bei Fünfte Element abgeguckt wurde, ganz interessant, weil du natürlich, ne, auf der einen Seite siehst du halt diese Oper und du hörst diesen Operngesang und auf der anderen Seite schnetzelt er sich durch dieses Opernhaus. Da waren ja durchaus so vielleicht ein, zwei nette Ideen auch mit dabei. Aber warum? Und ich habe geguckt, es ist sogar im Trailer drin und ich saß im Kino und mir gedacht, was bringt jetzt diese Szene? Weil er killt ja dann irgendwie zwei wichtige Leute, hackt denen die Köpfe ab, geht mit diesen Köpfen auf die Bühne von ein Spoiler. unschuldiges Publikum, ja, das nur da sitzt, um Kultur zu genießen, und zeigt denen da so, was er getan hat, wo ich mir denke so, warum? Wieso? Weil es cool aussieht oder was?
Ja, das ist ein reiner Trailer-Moment, der überhaupt keinen Sinn ergibt.
Inhaltlich ergibt keinen Sinn, aber ich fand den trotzdem ganz cool. Ja. Weil er halt einfach erst dann, in dem Moment ist er halt voll Psycho. Also er ist halt komplett da in dem Rausch und so. Ich fand das gar nicht so verkehrt.
Ja, aber da hätte man auch besser erzählen müssen. Dann
vielleicht, weiß ich nicht. Und wer weiß, ich meine, die sind immerhin da... Also waren ja auch viele von dem oberbösen Dings dabei. Weißt du, was das für eine Gruppe überhaupt
hätte man,
war?
Du, klar,
man wusste ja generell nicht, wie die ganzen Leute die ganze Zeit waren. Auch der Böse, ich wusste nicht, was war der denn überhaupt?
Das sind halt auch einfach wirklich ganz klare erzählerische Probleme, die der Film natürlich auch hat. Das, glaube ich, wo Markus und ich auch gar nicht das irgendwie Augenwischerei betreiben wollen oder so. Und gerade bei den Bösewichten zeigt sich das einfach, weil, obwohl Danny Houston nun wirklich ein sehr, sehr, sehr erfahrener Bösewichtdarsteller ist, wie bei Wonder Woman und noch in zig anderen Filmen, der hat hier wirklich komplett blass bleibt und überhaupt gar keine irgendwie...
Er hat halt so eine Grundpräsenz, die er schon mitbringt, wo man so erstmal so denkt, ja, ganz cool, Danny Houston, warum nicht? Aber wenn man sich dann...
kann der irgendwie diabolisch gucken, aber das ist halt auch alles, was er macht.
Aber wenn man sich dann quasi eine Idee nimmt, die so ein bisschen aus The Crow 4 kommt, also dass sie so einen Teufel mit so reinbringen, dann denke ich mir so, ist vielleicht nicht die geilste Idee.
Ja, und dann muss ich aber auch sagen, fand ich halt das Finale, also der große Kampf zwischen Krähe und dem Oberschurken, wo ich mir denke, okay, jetzt gebt mir wenigstens irgendwie was. Weil, ihr habt es ja schon gesagt, so, das ist natürlich immer das Problem, wenn du einen Helden hast, den eigentlich ja nichts stoppen kann. Da können noch so viele Schwerter in ihm drinstecken, noch so viele Kugeln. Am Ende des Tages schreit er einmal, steht wieder auf und kämpft weiter. Jetzt hast du ja in diesem Film sogar die Tatsache, dass du uns einen ja fast schon ähnlich mächtigen Schurken gibst. Aber sorry, dieser Kampf da in dieser komischen Purgatory-Zwischenwelt, den fand ich dann auch wieder so langweilig, weil irgendwie auch aus dieser Tatsache, dass es jetzt so zwei so mächtige, ja schon fast gottgleiche Wesen sind, die sich jetzt hier gegenüberstehen, dann nichts gemacht wird.
Am Ende war es fast so ein bisschen wie bei der Marion oder wie die hieß. Er ist ja dann auch so zu einer mickigen nicht gut geworden.
Ich glaube aber, dass es bei dem Bösewicht tatsächlich eher so ein bisschen die Idee war, dass man halt eben den Action-Höhepunkt halt in diesem Opernhaus hat und dann halt eben der Schluss danach halt wieder eher so die so eine Rückbesinnung auf den Anfang. Das wird ja auch wieder ein bisschen romantischer und sowas nochmal.
Zwischen The Crow und
da glaubt ihr gar nicht, in welche Richtung.
Die hatten mehr Chemie als die anderen beiden.
Ja. Also das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Genauso übrigens auch zum Beispiel, wann und wo spielt dieser Film? Das wird halt auch so, es bleibt so komplett diffus, weil er halt irgendwie auch in Chicago, in Bulgarien, Deutschland und Tschechien, glaube ich, gedreht wurde.
Also bei den Polizisten steht tatsächlich auch Detroit wieder drauf, aber...
Ja, aber das spielt nicht in Detroit, also nie im Leben.
Das war halt nicht da gedreht, wahrscheinlich. Aber.
Nee, wurde halt in Chicago
gedreht. Der originale Film spielt nicht in Detroit.
Ja gut, aber da hast du es ja so drüber.
Da spielt das halt irgendwie dann zumindest indirekt eine Rolle. Es geht halt irgendwie auch viel darum, es ist ja fast schon so eine postapokalyptische Welt,
total,
ein bisschen so anfühlt zumindest. Und so halt irgendwie so ein, wie halt so irgendwie noch so eine Wohnungskrise halt nochmal so ein paar Jahre weitergedacht und so. Das ist halt hier überhaupt nicht. Es sieht halt irgendwie alles so diffus, irgendwie so eine amerikanische Großstadt sein. Und dann fährt er irgendwie mit so einem 80er, 90er Sportwagen irgendwann rum. Andererseits haben die Leute alle Smartphones und so.
Apropos Smartphones.
Ich sag dir aber, am Ende machen sie das Crossover, weil bei John Wick weißt du ja auch nicht, in was
aber
für
da
der
wird halt
Welt
was draus gemacht.
Soll, ne?
Da wird halt diese Parallelwelt zumindest sukzessive in den Filmen nach und nach weiter ausgebaut, während das halt hier wirklich alles Larifari bleibt und halt irgendwie einfach schlecht, wirklich einfach schlecht.
Aber die mussten eben die Smartphones einbauen, sonst wäre die Story nicht passiert. Es ist so, also das ist, also wie die Storypunkte miteinander
verbunden. Das ist nur wirklich richtig faul. Es wird vor allem jedes Mal. Ich glaube, dreimal findet der ein Handy, wo dann draufsteht, wo er als nächstes hingehen muss. Das ist so genau wie das Handy, was sie versteckt hat, was auch 100 Jahre, der Akku seit 100 Jahren irgendwie noch funktioniert. Ja,
ist das Display ausgewiesen.
Ja. Ja, genau. Ja.
Also weiß man auch nicht, wie lange die Handlungszeit war. War das jetzt irgendwie
also keine
Wochen,
Ahnung. Das war so richtig faul aufgeschrieben, wie das alles aufgebaut wird.
Dann hätte das Handy nie wieder funktioniert, außer es wäre noch ein altes Nokia aus den 90ern gewesen. Dann hättest du es nur ankriegen.
Wenn es jetzt nur 2 Tage waren, ich glaube, ich habe das auch schon irgendwo gelesen, irgendjemand habe ich schon gelesen, dass es wohl nur so über ein Wochenende quasi so spielen soll, weil da halt irgendwie, ne, sie brechen halt aus, dann eine Nacht, noch eine Nacht und dann ist der Film wieder vorbei.
Ja gut, die Frage ist ja auch, gut, das wäre Spoiler-Territorium, das müssten wir danach mal, wenn die Mikrofone aus sind, besprechen, weil
privat.
Ist da überhaupt was passiert? So,
ja. Oh Gott, also, ja, aber das ist auch, nee, ja.
Also das ist ja halt auch so ein Punkt, wo ich hier denke, so, oh, okay, da wollte jetzt jemand ganz zum Schluss nochmal irgendwie richtig clever sein. Und
macht vielleicht alles kaputt damit. Oh,
also, ja, gut, der kann nichts mehr kaputt machen, finde ich. Also, ja, und dann finde ich halt der Punkt, den ich am Anfang schon gesagt habe, ich finde, Rupert Sanders ist halt jemand, der kann zwischendurch geile Bilder machen. Also allein dieser Shot, wenn sie da beide unter Wasser sind und sie wird so runtergezogen, da hat nur noch gefehlt, so Davidoff, komm mal. Oder irgendwie so. Und das hat er ja, das finde ich.
Davidoff Dark.
Ja, und das hat er ja viel so. Ich muss zum Beispiel immer bei Snow White and the Huntsman an diesen Shot denken, wenn Charlize Theron aus diesem Milchbad rauskommt oder reingeht, keine Ahnung. So, was sich auch anfühlt, wie irgendwie so für so einen Werbespot für irgendeine Bodylotion oder sowas. Und so, er hat zwischendurch immer wieder wirklich schöne Bilder, gerade auch diese ganze Opernsequenz ist teilweise echt schön fotografiert so, aber der ganze Rest finde
ich. Ich mochte ja auch die Stimmung insgesamt eigentlich ganz gerne. Es ist zwar eine andere, es ist zwar nicht so eine dichte Atmosphäre wie im Original und was noch was ganz Eigenes ist, aber so dieses bisschen neongetränkte, weiß ich nicht, fast schon noir-eske, so fast ein bisschen, was auch immer das für eine Stadt dann ist. Ja, also da war ich schon auch drin halbwegs so. Wie gesagt, sobald es um diese Liebesgeschichte ging, die hat mich versucht, fast immer wieder rausgezogen, aber das Setting an sich.
Sie noch härter lieben müssen.
Hat leider nicht geklappt.
Du hast den Film nicht hart genug geliebt.
Sie hat mir nicht hart genug mit ihren Fingern geknackt.
Ja.
Also deswegen, da war ich immer drin, die Liebesgeschichte hat mich dann immer ein bisschen rausgezogen, aber alles, was so mit der Krähe zu tun hatte, war schon okay. Ich mochte tatsächlich auch diese Zwischenwelt und diesen Typen, den sie ja wahrscheinlich hatten wir, glaube ich, kurz drüber gesprochen, diesen Spiritual Guide, den sie im Film dann nicht eingebaut haben im Original.
Aber sie hatten ihn eingeplant tatsächlich. Ich glaube, es gibt sogar auch so
hatten sogar gedreht.
Scenes, wo man das auch so ein bisschen.
Hier haben sie den und den fand ich auch ganz cool. Die ganze Sequenz da in dieser Welt und wie die so, auch wenn die Regeln sich irgendwie von Szene zu Szene irgendwie ändern, die da so gelten, aber das fand ich noch ganz cool. Da war so am ehesten diese Stimmung, die ich mir für den ganzen Film so gewünscht hätte.
Das fand ich sehr optisch cool aus. Aber hat mir dann auch wieder irgendwie nichts gegeben, weil dafür fand ich, war auch dieser Typ in dieser Zwischenwelt dann zu sehr so wieder dieses so, okay, und jetzt erkläre ich dir nochmal und nochmal und nochmal. Ich musste so ein bisschen an, da muss ich komischerweise dann auf einmal an Ghost Rider denken, hier, wenn Nick Cage auf, wer spielt denn da den Reitersmann?
Wer ist er denn?
Hier, der auch aus Big Lebowski.
Sam irgendwas, oder? Sam.
Das ist peinlich. Ja. So, alle drei haben ihr Telefon da liegen.
Wir gucken doch jetzt nicht nach.
Aber,
das ist wirklich so ein Hollywood-Veteran.
Ja. Aber wir kommen ja offensichtlich nicht drauf. Also google ich das jetzt. Aber
nicht
so,
Sam
so.
Rockwell, nicht Sam Jackson.
Hat auch im Roadhouse-Original mitgespielt.
Stimmt, da ist er auch noch.
Sam Elliott.
Ohne
Handy.
Mussten da nicht nachgucken.
Ja, krass, cooler Typ.
Wo waren wir? Also, der Typ, mich hätte ein bisschen an den Trainman aus Matrix erinnert.
Es war auf jeden Fall irgendwie, finde ich, eine nette Idee, wo du halt auch gemerkt hast, sie wollten definitiv nicht einfach nur das Remake kopieren, aber da denke ich mir am Ende des Tages so, hättet ihr mir vielleicht lieber einfach das gemacht, so, weil dann wärt ihr nach 90 Minuten vielleicht auch durch gewesen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt diesen Film angucke, dann frage ich mich, was wäre das wohl geworden, wenn wir noch Jason Momoa in der Hauptrolle gekriegt hätten?
Ja, dazu haben wir jetzt noch gar nichts gesagt. Also
war kurz vorher noch irgendwie geplant. Vor allem, ich hatte gelesen, 2008 wollte Stephen Norrington, war ja der Erste, also der Blade-Regisseur, der ja gesagt hat, ich will daraus was machen. Und vorhin hatte ich gelesen, er wollte einen realistischen, dokumentarischen Film da. Wo ich mir denke, was willst du denn da für einen Dokumentarfilm draus machen? Und jetzt haltet euch fest, wen er für die Hauptrolle vorgesehen hatte.
War das nicht Bradley Cooper damals?
Mark Wahlberg.
Ach, Mark Wahlberg. Bradley Cooper kam erst später.
Dann. Bradley Cooper kam später. Mhm. Aber
Mark Wahlberg.
So. Wahrscheinlich sowieso jeder
zu der Zeit war
einigermaßen Mark große.
Time. Ja, aber wann war denn hier Max Payne?
Muss auch so in dem Regen.
Wahrscheinlich haben sie sich danach gedacht, okay, komm, jetzt mal lieber.
Das finde ich aber auch erstaunlich. Steven Norrington, der ja da eigentlich schon gesagt hat, nee, kein Bock mehr auf irgendwelchen Shit, weil das war ja 2003 war ja Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und danach hat er ja nichts mehr gemacht. Und das war ja dann 2008. Das war offenbar so sein großes, hätte sein großes Comeback vielleicht werden können, aber
vielleicht, ja, also
am Ende wurde daraus nichts.
Und ich meine, die hatten ja in der Zwischenzeit, ich glaube, Tom Hiddleston war auch mal vorgesehen, Ryan Gosling, Bradley Cooper. Also
halt wahrscheinlich alle angesagten Stars.
Ja, total, ja.
Aber ich meine,
Jason Momoa halt relativ lange auch. Ne?
Genau, vor allem da gibt es ja auch, wenn ihr das mal googelt oder so, da siehst du auch so ein bisschen so, so Fotos, wie er da auch im Make-up schon
Make-up-Tests
zu sehen ist.
Und sowas haben wir gemacht,
so.
Ja.
Aber auch da denke ich mir, okay, Momoa, glaube ich, wäre mir einfach zu krasser Kerl gewesen. Also da hättest du, finde ich, dann eine ganz andere Story schreiben müssen.
Ich glaube, Momoa wäre tatsächlich eher, das wäre womöglich, auch wenn er natürlich eine ganz andere Physis hat, wäre tatsächlich eher in so eine Brandon Lee-Richtung gegangen, weil das halt irgendwie, hätte ich mir vorstellen können, dass er dann
doch
eher
remakiger geworden. Also Jason Momoa hätte auf jeden Fall nicht in diesen Film hier gepasst.
Nee.
Auf gar keinen Fall.
Wobei so Jason Momoa im Fast-X-Modus.
Ja, da wäre der Wahnsinn immer wenigstens wieder da, aber das haben sie ja wirklich der Figur ein bisschen ausgetrieben.
Oder außer jetzt wie in dem neuen Minecraft-Trailer. Das sieht ja auch aus, als wenn das so quasi...
Ja, das tat ein bisschen weh.
Da bin ich wirklich auch, was der schon wieder auch auf die Mütze bekommt bei YouTube und so in den Kommentaren gerade, das ist richtig, richtig bitter.
Ja, aber da kann ich es auch
Ja, aber sorry, also ich meine, die ziehen Jack Black einfach ein blaues Shirt an und so sagen, du bist jetzt Steve. Ja. Aber er ist einfach nur Jack Black. Ja.
Das ist halt der große Gag.
Ja, ja.
Ich habe vorhin noch zu Julius schon gesagt, es fehlt auch inzwischen so ein bisschen der Mut, oder was heißt, der Trend ist eher so, wenn sie solche Verfilmung machen von großen Spielen oder anderen IPs, dass die immer so einen Meta-Überbau haben und erst in diese Welten irgendwie über Umwege reinkommen. Mhm. Also das,
wenn man es nicht zu ernst nehmen muss und so.
Genau.
Wenn man noch so augenzwinkernde Gags machen
richtig,
und so,
anstatt mal
alles
selber,
ernst
anstatt mal direkt in der Welt, genau, anstatt direkt mal in der Welt einfach was zu erzählen und daraus eine richtige Adaption zu machen. Mhm. Sowas, was jetzt Tim Miller im Grunde mit dieser Secret-Level-Serie macht. Dann nimmt er sich halt Videospielwelt und erzählt darin so eigene Geschichten. Das sind halt so.
Aber damit macht man sich natürlich so, das ist halt, glaube ich, das Gefühl, halt, damit macht man sich angreifbar.
Ja, ja.
Und halt, wenn man eine ernstgemeinte Geschichte erzählt und wirklich ernste Gefühle, dann ist halt immer, ne, kannst du dich halt, dann machen sich 1000 Leute in YouTube-Videos drüber lustig und wenn du selber lustig bist, dann kann doch niemand Böses mit dir sein.
Ja. Naja, zumal manchmal trägt es halt auch zur Aussage bei, wie, egal wie man den Film jetzt fand oder nicht, wie bei Barbie oder so, da ist das ja Teil dieser Aussage, dass
natürlich
wir da irgendwie mit dieser Welt brechen.
Klar.
Aber trotzdem ist es oft einfach so, dass es sich daran so...
So ein Sicherheitsnetz.
Genau, so ein Sicherheitsnetz. Ja. Und dass es dann eher so faul erzählt ist und dass sie keine richtige Idee haben, wie sie aus dieser Welt eine eigene Geschichte machen können, ohne da irgendwie so einen Überbau zu machen. Gut, wie sind wir jetzt hingebracht? Der Humor.
Ich wollte vorhin noch was gesagt haben zu dem Thema Rupert Sanders und dass er halt so ein rein visueller Regisseur ist. Was sieht man tatsächlich auch an dieser Liebesgeschichte, kann man das auch sehr gut festmachen. Weil er nämlich versucht tatsächlich die Beziehung oder so diese Figuren einfach wirklich hauptsächlich über das Optische halt irgendwie zu oder das Visuelle zu zeichnen. Man sieht halt die ganze Zeit diese Tattoos von Eric, wirklich vor allem dieses Rückentattoo, ne, wo so irgendwie so ein prätentiöses Gedicht auf den Rücken tätowiert hat. Das sieht man so oft. Es fängt tatsächlich schon in den Opening Credits an, wo die Kamera so gefühlt 2 Minuten drauf, dann sieht man ihn nochmal unter der Dusche und dann nochmal beim Sex und nochmal später hier und da, wirklich, und dann diese ganze Zeit, und dann gibt es noch ein anderes Tattoo, was eine inhaltliche Rolle so spielt sozusagen noch. Und dann gleichzeitig halt so hat mir halt die Garderobe der Figuren, ne, so ein bisschen so was hipstigeres, punkiges, und dann die Apartments mit den Schaufensterpuppen, die so mit Plastikfolie bedeckt sind, und sie wohnt in so einem schicken Designer-Apartment und so. Das wird halt
das
alles
aber auch nur von einem Freund, der ja zufällig gerade nicht
muss
da
natürlich
ist.
Aber
das wird halt, statt dass man halt wirklich die Figuren irgendwie kennenlernt oder wirklich, sondern gibt es halt nur diese Plattitüden, die halt irgendwie so diese Liebesschwüre-Plattitüden, die halt ausgetauscht werden, und halt diese optischen Plattitüden. Und das ist halt alles, was
und das Ganze dann noch schön verpackt in irgendwelche Montagen zu so komischen Songs, die auch irgendwie nicht so
ganz
passen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, das habe ich mir natürlich auch aufgeschrieben. Ich fand alle Musik oder fast alle Musikeinsätze total irritierend. Wir haben die jedes Mal rausgerissen. Mhm. Liegt aber, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, aber ich bin nicht jetzt froh, dass du das angesprochen hast, weil ich habe ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal im Podcast hier gesagt, das ist halt wirklich, dass ich sonst so mit alles, was sozusagen instrumental oder Gesangsmusik ist, irgendwie Popmusik im weiteren Sinne oder Rockmusik oder was auch immer, kann ich wirklich halt sehr, sehr wenig mit anfangen. Deswegen habe ich auch überhaupt keine Ahnung, wer da jetzt, ich glaube, The Cure möglicherweise.
Ja, aber oder zum Glück war noch die Opernszene für dich da.
Ja, aber zu der will ich auch noch was sagen später.
Dann bitte sagen. Ich wollte noch sagen, wie laut diese Oper gewesen sein muss. Ja. Dass sie die Schüsse die ganze Zeit nicht gehört haben im Nebenraum.
Erst wo dann die Köpfe ins Publikum geschmissen hat, haben sie was gemerkt. Ja. Nee, aber ich fand tatsächlich diese Musikeinsätze wirklich, sind so bestimmt 4 oder 5, wo dann so ein Song auf einmal anfängt. Ich hatte jedes Mal Gefühl, okay, der passt vom Charakter überhaupt nicht zu der Szene. Es gibt so eine, wo er dieses Video sieht, wo er dann halt irgendwie seine Liebe zu Shelley ins Wanken gerät und dann danach halt auch einen Song anfängt. Ich dachte, Moment, der klingt jetzt irgendwie gar nicht nach dem Gefühl, was ich jetzt hier eigentlich mir rausgelesen habe. Und dazu kommt auch noch, das hattest du, glaube ich, vorhin auch schon angesprochen, es gibt auch so einige Schnitte, Übergänge zwischen Szenen und sowas, die total unfertig irgendwie wirken oder so ein bisschen unbeholfen oder so. Also ganz, so einfach so ein bisschen auch dann da, so ein irritierender, aber nicht auf so eine gute Art. Das kann ja auch durchaus gewollt sein, dass man halt irgendwie mit so einem Schnitt halt irgendwie so einen Bruch setzt oder sowas, sondern es halt einfach nur irgendwie so ein bisschen unfertig wirkt. Und weiß nicht, ging euch das auch so?
Mit den Schnitten jetzt nicht so, aber die Musik, da gebe ich euch größtenteils recht. Also mich hat es jetzt erstmal nicht so irritiert, aber irgendwann kam, glaube ich, so gegen Ende auch beim Showdown die Szene, wo er dann so finster wieder guckt und dann kommt halt irgendein Lied und da wird halt gesungen, I'm a strange man. Und dann denke ich so, ja, okay, ja, sehe ich halt. Sowas, wenn einfach in der Musik das gesagt wird, was gerade...
Wo war das denn? War das nicht bei dem... Bei dem Cruella-Film mit Emma Stone war das nicht, da haben wir sogar auch im Podcast drüber gesprochen, da wird ständig halt, jeder Song ist irgendwie nochmal so, ich mache gerade das, ja, ich bin verrückt, ja, ich bin...
Ja, und das, sowas brauche ich dann halt auch nicht. Am Anfang fand ich es irgendwie noch, ich fand ja auch so die Einführung relativ stylisch noch, da kommt auch wieder dieses Werbefilmer irgendwie durch, auch sehr ungewöhnlich, weil ich weiß gar nicht, ob ich das in der Art schon mal gesehen habe, du hast ja erst diesen Mini-Prolog, wo man ihn als Kind sieht, übrigens er auch so wohnt, ich glaube Robert Sanders ist Fan von dem 4. The Crow Film. Der lebt so wie Edward Furlong im 4. The Crow Film, so im Trailer, so ziemlich abgefuckt, ist ja auch egal.
Da sind sie dann wieder so ein bisschen am Comic dran, die ganze Geschichte mit dem Pferd und sowas alles.
Und dass da halt die Credits schon laufen und dann kommt aber noch der Vorspann, die Credits laufen in den Vorspann weiter, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Und dann ist es relativ stylisch, was die da in dem Vorspann machen, finde ich, das mit dem Blut, wie er das auftaucht und so. Das wäre so als einzelner Clip auch ganz cool gewesen. Und da ist die Musik noch ganz cool, das ist ja auch eher der Score, das ist ja kein Popsong.
Der Score fand ich gut.
Der hämmert ganz gut rein manchmal.
Volker Bertelsmann, möchte ich sagen.
Klingt deutsch.
Da heißt der Komponist. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht falsch.
Aber es war irgendein deutscher Name, glaube ich.
Ich habe meine Notizen mitgenommen. Ja.
Notizen verlegt. Genau, der Score an sich war nämlich ganz cool. Ja. Die Popsongs haben es dann so ein bisschen kaputt gemacht.
Ja, aber
die Opernszene.
Genau, die Opernszene.
Ja, jetzt hau raus.
Hätte ich ohne die Oper besser gefunden. für mich hat dieses Ineinanderschneiden von der Opernaufführung mit den Action-Szenen, für sich hätte vielleicht noch funktioniert. Fand ich auch überflüssig, weil das wird dann irgendwie versucht, das irgendwie so ein bisschen aufzubauschen, so ein bisschen dramatisch, mythologisch überhöhen oder sowas. Lieber einfach die Action für sich sprechen lassen. John Wick schneidet auch nicht zwischendurch zu irgendwelchen...
Ich hatte wirklich so ein bisschen den Eindruck, als würden die zeigen, denkt ihr, also die ballern hier so laut rum, ihr denkt doch bestimmt, dass die Leute das nebenan hören müssen. Und es wirkt immer so, dass bei jeder Opernszene war die lauter. Okay, wir wissen es, die Oper ist so laut, dass sie das irgendwie nicht hören. Ja. Aber man hat es halt nach den ersten zwei Zwischenschnitten verstanden. Dann braucht man es wirklich nicht mehr. Man muss es nicht immer wieder machen.
Ich glaube auch, die Story, die in dieser Oper erzählt wurde, ich glaube, sie wollten damit irgendwie nochmal
so eine Parallele
widerspiegeln, was vorher passiert ist, aber...
Es wirkt halt wie sowas, habe ich schon mal irgendwo anders gesehen. Gab es das bei 5. Element oder sonst irgendwo?
Ja, da war es halt wesentlich virtuoser
umgesetzt. Aber vor allem hat mich halt die Musik auch teilweise irritiert. Das hatte dann teilweise, dadurch, dass halt so klassische Musik ist halt einfach nicht wie so ein Score, dass es halt die ganze Zeit nur dröhnt, wie bei Hans Zimmer oder so, sondern da sind halt dann irgendwie auch es schwillt auf und es schwillt wieder an und dann gibt es halt irgendwie zwischendurch so leichtere, lustigere Pizzicato, also wo die Streicher so tup, 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 tup machen. Das wirkt halt total fehlerplatz.
Kann ja auch einen bestimmten Effekt haben,
das wirkt dann so, als wäre es lustig gemeint. Ja. Das ist der Film halt überhaupt nicht. Ja. Also der Film ist wirklich komplett humorbefreit eigentlich.
Ja, das stimmt.
Und es wirkt halt, deswegen hat es auf mich wahnsinnig irritierend gewirkt, dass dann zwischendurch so lustige, wie so, als wäre das jetzt irgendwie die ironische Brechung von dieser Action-Szene.
Arm ab, Kopf weg, ins Auge.
Das hätte dann bei Deadpool Wolverine wieder eher gepasst, aber nicht hier unbedingt.
Ja.
Naja, das wollte ich noch zu der Opernhausszene sagen.
Sehr gut.
Opern-Mic gedroppt.
Genau, Opern-Mic gedroppt.
Ansonsten, aber grundsätzlich mochte ich die Action halt eigentlich auch. Und jo. Es gab vorher so einen Kampf in so einem Auto, der ziemlich gut war. Und
ja,
so.
Auch das in dem Apartment da, wo er dann nach so einer Pause mit einem Upgrade wieder aufwacht. Fand ich auch ganz cool. Also wie gesagt, das haut schon rein. Das spürt man auch richtig.
Und halt
das
eben, wie wir auch schon gesagt, ich finde halt eben, dass es halt hier auch nicht nur brutal um der Brutalität willen ist, sondern dass sie halt tatsächlich da auch irgendwie so ein bisschen auch ein neuer Einsatz, den sie halt irgendwie da mit reinbringen, sondern halt so ein bisschen versuchen zu zeigen, okay, wie so ein bisschen das zu Ende denken, okay, unsterbliche Personen, wie würde das eigentlich ablaufen?
Ja, obwohl es schon an manchen Szenen schon dann nochmal länger gezeigt wird, so bestimmte Sachen, wo man denkt, das ist jetzt schon.
Das hat natürlich auch so ein bisschen Show-Effekt hat
das. Aber das,
auch,
also fand ich schon krass. Und es ist auch gerade genau der Punkt, das wollte ich vorhin auch noch kurz sagen, weil das war auch eine Angst, die ich hatte, dass sie von dieser Rache-Geschichte das so ein bisschen weichspülen. Aber die sind eigentlich noch einen Schritt weiter gegangen, indem er einfach alle umbringt, die auch gar nichts damit zu tun haben.
Hätte doch gefällt, dass er die Leute
im Publikum
so mit dem
genau, dass er die noch, alle schnetzelt und so. Finde ich, also ist total bescheuert eigentlich, aber fand ich dann so konsequent. Ja, er ist einfach total drin in seiner Quest und schnetzelt halt alle weg, um irgendwie zu seinem Ziel zu kommen. Und schmeißt dann einfach mal Köpfe ins Publikum.
Ja, warum nicht?
Ja, also da hat er immerhin was anderes gemacht, als ich befürchtet hatte. Und da, das rechne ich ihm auch ein bisschen an. Ja.
Na gut. Okay.
Da hast du die Erklärung für die 2.
Ja, total. Ja, also, du gibst 2,5?
Ja, habe ich gerade schon gespoilert, ja. Ich gebe 2,5. Wie gesagt, also wir haben jetzt dir einfach ein bisschen entgegengesprochen, aber es soll jetzt nicht der falsche Eindruck entstehen, das ist kein guter Film. Also ich würde jetzt keinem empfehlen, da reinzugehen. Er hat seine Momente.
2,5 ist schon eine Wertung, wo man...
Also 2,5 ist für mich keine Empfehlung für einen Film.
Auf keinen höchstens Fall. Ab 3 Sternen.
2,5 ist sowas, das kann man mal im Stream anschmeißen, wenn man...
Ja,
wenn man
aber 2,5 ist für mich so auf der Kippe. Das ist halt wirklich... 2,5 ist durchschnittlich.
Ja, und durchschnittlich reicht mir nicht für ein Kinoticket.
Naja, aber durchschnittlich ist ja trotzdem was, wo du sagst, ja, okay, es könnte
ja ist ja auch so, es teilt sich auch wirklich ganz gut auf, weil die Liebesgeschichte ist crap und der Rest ist echt ganz cool, deswegen sind es bei mir auch 2,5, aber ich würde keinem jetzt unbedingt empfehlen, diesen Film zu gucken, gar nicht im Kino. Mhm. Kann man mal reingucken, wenn man neugierig ist und auf Gewalt steht, dann kann man die erste Hälfte überspringen. Also auf Gewaltdarstellung im Film, ich will jetzt keinem sagen, ihr sollt auf Gewalt stehen. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Aber deswegen sind es 2,5 und also es ist jetzt nicht die Vollkatastrophe, die manche jetzt draus machen und Sebastian zum Beispiel auch. Ja. Das verstehe ich auch in dem Fall nicht komplett, dass wirklich alle sich darauf, also dass manche den richtig kacke finden, aber dass sich alle so darauf jetzt eingeschworen haben, dass das schlimmste Verbrechen an der Filmgeschichte ist, das verstehe ich nicht so ganz.
Das ist immer noch ein Serbian-Film.
Okay, aber ein anderes. Also er ordnet sich bei mir beim Pro-Ranking irgendwo zwischen Teil 2 und 3 ein. Das dazu.
Wow. Okay,
das hatte ich ja vorher schon gesagt, das ist nicht der schlechteste Groove. Aber der Vergleich hinkt auch, weil die hatten auch nicht die Mittel, die er jetzt hat. Der hat jetzt 50 Millionen gekostet. Also das ist dann schon mal ein Vergleich, der nicht so ganz fair ist. Aber gut.
Ja. Für mich gibt es auch 2,5 Sterne. Die Filmstaatskritik ist auch schon online.
Ja, die ist geschrieben.
Dann hat er eine Weile schon. Genau, die ich geschrieben habe, sonst hätte ich noch dazu sagen sollen. Genau. Und für mich ist halt eben so ähnlich, wie Markus gesagt hat, das ist kein guter Film, aber es ist auch kein schlechter Film, finde ich. Und ich deswegen sind das halt eben bei mir so 2,5 Sterne. Ich habe ein paar Sachen entdeckt, die mir gefallen haben. Ich habe ein paar Sachen entdeckt, die mir nicht gefallen haben. Und am Ende gleicht sich das so ungefähr aus und dann sind am Ende 2,5 Sterne.
Also ich gebe dem tatsächlich genauso viel Sterne, wie ich Borderlands gegeben habe, nämlich 1. Aber ich finde ihn trotzdem noch beschissener als Borderlands.
Aber immer einen, nicht einen halben.
Ja, ne, ich habe auch geschwommen, aber jetzt so, ich fand ja so 2 Bilder fand ich schön. ein paar Ideen so bei den Actionsequenzen, zum Beispiel, wenn er dieses Schwert in der Brust hat und sich dann einfach nach hinten fallen lässt, um mit dem Schwert in seiner Brust noch wen hinter sich zu killen. So, da merkst du, okay, zumindest der Choreograf von den Action-Sachen hat sich ein bisschen Mühe gegeben. Aber ansonsten, ich finde den so langweilig. Ich finde, das Schauspiel ist eine absolute Katastrophe. Die beiden haben für mich halt wirklich keine Chemie. Und wenn du mir das 60 Minuten lang aufzwingst, dann brauche ich da Leute mit Chemie, weil dann hätte ich, glaube ich, auch den Rest irgendwie besser finden können vielleicht, weil dann auch mehr für mich da drin steckt. So, der hat die vor 2 Stunden kennengelernt. Die sind bekifft und die toxischste Beziehung ever und schwören sich große Liebe und nee, war echt nicht meins. Ganz, 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 ganz furchtbarer Film. Also, nee, geht gar nicht. Also es gibt sicherlich auch noch schlimmere Filme, aber das ist definitiv,
ja, das gibt auf jeden Fall,
glaube ich, der schlimmste Film, den ich dieses Jahr im Kino geguckt habe. Und ich weiß nicht.
Ich habe Borderlands noch nicht gesehen. Ich bin mal gespannt, wie ich den finde.
Du, also Borderlands ist besser als der.
Das glaub ich. Fällt mir schwer zu glauben.
Für uns jetzt vielleicht nicht.
Ja, ne, aber also, und wie gesagt, der ist für
mich. Borderlands hat er genau das gerade dann nicht. Der hat ja gerade nur als entschärfte Fassung nicht solche Gewaltspitzen, die dann vielleicht noch irgendwie,
ja,
Spaß machen.
Gut, aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema, macht ein R-Rating einen Film besser oder nicht?
Ja, nein. In dem Fall macht es die Action-Szene, das, was Julius meinte mit diesem Ansatz, auf jeden Fall besser. Das, ja. diese, was es mit einem macht, so unsterblich zu sein, definitiv. Also ohne R-Rating hätte der Film wirklich gar nichts.
Naja, klar, das hätte nicht funktioniert, ja. Aber es ist
halt. Es macht ihn nicht zum guten Film, aber es macht ihn in dem Fall, glaube ich, schon besser. Das hätte nicht so eine kompromisslose Härte sein können, ja. wie ohne R-Rating.
Wobei wir ja bei Beetlejuice gesehen haben, dass man auch mit einigen davon kommen kann.
Ja, immer noch erstaunlich. Ja.
Die spritzende Aorta.
Ja. Gut, also wenn ihr diesen Donnerstag ins Kino geht, guckt euch Beetlejuice.
Ja,
Beetlejuice
das können
an.
Wir auf jeden Fall festhalten als Fazit.
Darauf können wir uns, glaube ich, hier ganz zum Schluss einigen, damit wir noch mit einem freundlichen Grinsen aus diesem Podcast-Studio gehen können.
Und nicht noch, noch auf die
und nicht noch hier uns zerhacken wie die Krähe. Ja, das war doch schön.
Ja, am Ende war es schön. Ja, ein gutes Double-Feature.
Ja,
auf jeden
genau.
Fall. Das können wir eigentlich öfter machen, so Double-Feature. Ich weiß nicht. Also,
ja,
weil
ich meine, mehr als die halbe Stunde, die wir über Beetlejuice gesprochen haben und jetzt so ein bisschen länger über The Crow wäre es auch nicht geworden, glaube ich.
Ja, da könnte man ja wirklich drüber nachdenken. Also wir haben ja öfter mal den Fall, dass so Filme, die fast gleichwertig sind oder wo wir dann wirklich überlegen, welche besprechen wir jetzt, gleich groß sind. Und dann entscheiden wir uns meistens für einen, aber wenn Leute das cool finden, warum nicht?
Oh, schreibt uns mal an leinwandliebe5.de.
Ja, schreibt uns eine coole Message.
Schreibt die Krähe, ist voll cool.
Kra-kra. Oh, ist das jetzt etwa wie bei Podcast mit Schuss, dass es auch so ein Keyword gibt?
Ja, kra-kra. Kra-kra.
Ja, wir zählen die E-Mails mit kra-kra. Ja, genau.
Gut, dann sind wir durch. Markus, vielen lieben Dank.
Das war sehr schön. Trotz allem.
Ja, Markus schon alles aus dem Mund gewinnen. Kann ich mich nur anschließen. War sehr schön.
Trotz dem doofen Sebastian war es.
Nee, wie gesagt, am Ende sind wir auch gar nicht. Ich meine, wir haben auch ähnliche Kritikpunkte. Wir sind, wie gesagt, gar nicht so weit voneinander entfernt. Nur, dass du es noch schlimmer fandest und dann genau. keine Freude mehr am Rest hattest, weil es so schlimm ist.
Ich habe einfach keine Freude am Leben.
Nee, genau. Aber im Endeffekt fanden wir alle den nicht gut.
Ja. Danke, Ventilator. Das ist Lebensretter in diesem heißen Kabuff hier.
Gern geschehen.
Ja, siehst du, da kann er wieder. Da kommt er wieder. So, und größter Dank natürlich an euch da draußen. Bewertet uns bei Spotify, Apple Podcasts, wie auch immer. Schreibt uns ein fröhliches Kra-Kra an leinwandliebe@filmstadt.de. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht mal genau mit was. Ich meine, es ist The Substance. Ich glaube, es ist The Substance. Ja, ich glaube, der kommt dann schon. Cool. Aber das hört ihr ja, denn... Ja,
der ganze September ist bei mir auch ein einziger...
Rausch, wie unser Leben hier generell einfach. Ja. Hört einfach jede Folge, das ist, da macht ihr nichts falsch.
Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.